Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke an Frau Fischer, danke an Paul Ettel für die freundlichen Worte. Danke für das schöne helle Licht. Mal gucken, ich sehe natürlich jetzt nicht mehr so viel von Ihnen, aber ich soll ja auch ich will ja schon auch mit Ihnen reden, wir werden auch diskutieren, aber die erste Stunde wurde mir gesagt, soll ich Ihnen etwas erzählen, sozusagen, wie das so schön heißt, Opa erzählt, ja, erzählt sozusagen, ich bin ja tatsächlich Opa, erzählt eben vom Grundeinkommen. Und aber das, was Opa erzählt, ist jetzt nicht nur alles so total erfreulich und alles ganz leicht. Also insoweit wird die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, auch hoffentlich ein bisschen, opala, ein bisschen anregend sein. Opa zittert schon. Ist das nicht schrecklich? Das Ding funktioniert überhaupt nicht. Was habt ihr mir da für ein Ding hingestellt? Das ist keine schöne, was ist denn das? Das ist eine Grundkanne oder sowas. Okay, gut, also, Zukunft, habe mir ein paar Sachen vorbereitet, ich bin gefragt worden, was Grundsätzliches zu sagen, es soll ja eben ein Auftakt sein und Grundsätzliches heißt, ich werde in vier Schritten vorgehen. Der längste Schritt ist überhaupt mal Wege zum Grundeinkommen aus verschiedenen Richtungen zu skizzieren, dann werde ich mich, und dabei werde ich schon gleich am Anfang die Kostenfrage anstellen, die ich am Ende nochmal genauer verhandle, aber ich werde deutlich machen, das kann ich gleich vorneweg sagen, die Kostenfrage hängt natürlich davon ab, was ich unter Grundeinkommen verstehe. Und insoweit müssen wir erstmal auch unser Verständnis für Grundeinkommen nochmal ein bisschen schulen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Dann kommen wir zum Kosten und am Ende möchte ich mal ein bisschen grundsätzlich ausholen, was ich gleich am Anfang auch nochmal ansprechen werde, was es eigentlich überhaupt bringt, wozu überhaupt. Diese Frage werde ich mehrmals stellen, weil wenn wir über Reformen nachdenken, müssen wir natürlich darüber nachdenken, wozu machen wir das? Und gestern Abend habe ich ein längeres Videogespräch mit einem Bundestagsabgeordneten einer Partei geführt und es war ein interessantes Gespräch und der war, wie sich herausstellte, ist kein Grundeinkommensbefürworter, das Gegenteil eher. Und das Gefühl des Gesprächs, deshalb bringe ich es mal ein, war, also er war schon neugierig, er wollte, sonst hätte er mit mir ja nicht telefoniert, eine Stunde lang, ja, aber per Video. Aber er war großer Skeptisch und die Kernskepsis, möchte ich auch beginnen, ist ja, also was soll ein Grundeinkommen eigentlich den Leuten bringen, denen es ganz gut geht? Also seinen Wählern. Was soll es denen bringen? Sehr interessante Frage, weil rein ökonomisch, rein materiell, finanziell ist die Antwort einfach. Nichts. Also seinen Wählern bringt das Grundeinkommen eigentlich erstmal nichts. Und damit ist das Gespräch, merke ich schon, bei ihm eigentlich schon ein Stück weit beendet, ne? Weil er will ja gerne gewählt werden. Er setzte dann noch was hinterher und sagte, ja, also ich habe den Sozialstaat eigentlich bisher überhaupt noch nicht gebraucht. Außer die Krankenversicherung, sonst habe ich ihn gar nicht gebraucht. Okay, Bildungssystem auch. Da waren schon zwei Punkte. Ich wollte erst gar nicht nachbohren, das ist also die Frage, Sozialstaat einerseits, Grundeinkommen andererseits, das ist das, worüber ich sprechen möchte mit euch heute, mit Ihnen. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die Frage, wie ist das Grundeinkommen eigentlich eingebettet, wo gehört es eigentlich hin? Also ich möchte wirklich ein größeres Fass aufmachen. Und damit es richtig groß ist, beginne ich mit der ersten Folie, mit dieser Folie. Viele von Ihnen werden sie kennen, das ist die SDG-Folie, Sustainable Development Goals, Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Da steht nicht drin Grundeinkommen. Das wäre, ist nicht der Fall, aber steht erstes Ziel, interessanterweise keine Armut. Interessant. Dann stehen noch ein paar andere schöne Sachen drin. Ich will die jetzt nicht vertiefen. Aber was interessant ist, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte der, wenn man so möchte, der Weltpolitik sozialpolitische Programmatiken, also Ziele und Programmatiken, Implementation, das ist eine Menge dahinter, stecken konkrete Ziele, 169 Unterziele, viele weitere implementative Fragen, also die ich jetzt aber nicht aufgreifen möchte, die zum ersten Mal Sozialpolitik und Umweltpolitik oder Nachhaltigkeitspolitik zusammenbringen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde das leider im weiteren Fortgang nicht permanent immer wieder in Verbindung bringen können, weil es wirklich ein großes Desiderat ist. Es sind zwei völlig verschiedene Welten bisher. Sozialpolitik wäre die Wohlfahrtsstaatswelt und die Nachhaltigkeitswelt. Meine feste Überzeugung ist, dass das auf Dauer so nicht geht. Wir müssen es zusammenbringen. Wir müssen über soziale Nachhaltigkeit sprechen. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, Werbung. Das hieß Soziale Nachhaltigkeit. Da geht es genau um diese Frage. Wie kann man sozusagen diese Sozialstaatlichkeit und die Ökostaatlichkeit in eine produktive Beziehung bringen? Und die SDGs sind meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Impuls, der sozusagen wie so eine Art Normativ für mich bei der Grundeinkommensdiskussion eine Rolle mitspielt. Aber nicht nur das. Schauen wir an. Paletta hat gerade angesprochen, am Anfang Corona und Grundeinkommen, geht da nicht was? Also in der deutschen Politik scheint da nicht sehr viel zu gehen, außer für Periphere, für Künstlergrundeinkommen, da haben die Bayern eingeführt, sonst aber eigentlich so viel ist da nicht zu sehen. Man hat die Hartz-IV-Regulierungen massiv abgebaut, also man kommt jetzt Hartz-IV fast schon grundeinkommensmäßig gezahlt, wenn man die Rahmen erfüllt, keine Vermögensprüfung, Einkommensprüfung gelockert und so weiter. Aber immerhin der portugiesische, spanische und italienische Sozialminister, Arbeitsminister, die haben sich gemeinsam vor einigen Monaten, das war im Mai diesen Jahres, dafür eingesetzt. Hier hieß es Minimum Income, aber das war dann, die meinten ein Basic Income System. Also von der Peripherie, aus unserer Sicht, wir Schwaben, gut, wir sind natürlich immer da, wo das Zentrum ist, aber also wir Deutsche und wir Österreicher, sage ich mal so, da unten im Süden. Aber gut, immerhin, das war gar nicht mal so lange her, hatten die ein bisschen mehr Gold als wir. Und jetzt sind die auch nicht, unbedeutend, diese Länder. Gehören zur EU. Und es gibt durchaus eine Diskussion, ich will es nur mal anklingen lassen, ohne das jetzt zu vertiefen, über die Frage, welche Rolle kann bei einer Veränderung der europäischen Politik ein Grundeinkommen spielen. Dazu haben wir auch einiges gemacht. Auch geschrieben, aber das will ich auch nicht ins Zentrum heute rücken. Das ist ein Thema für sich, aber ein wichtiges Thema. Also, weil jede Grundeinkommensidee, wie immer sie machen wollte, müsste natürlich in einem EU-Staat mit EU-Recht kompatibel sein. Oder man muss das EU-Recht ändern, aber jemals muss es kompatibel sein. Also auch das zweite Thema. Jetzt ein drittes, und damit möchte ich sozusagen ein bisschen auch sozusagen aus der Opa-Erzählt-Perspektive noch in eine noch aktive Menschen-Perspektive eintreten, nämlich eine, leider, wie das ausschaut, das Leben ist eben auch ein Kampf. Hier, das Zukunftslabor, war ein außerordentlich interessantes Projekt. Ich sage war, es müsste eigentlich noch laufen. Zukunftslabor Schleswig-Holstein, außerordentlich interessantes Projekt, in dem zum ersten Mal eine deutsche Regierung, Landes- oder Bundesregierung, überhaupt eine große öffentliche Körperschaft, sich der Frage stellte, inwieweit das ein Grundeinkommen im Kontext einer umfassenden Sozialreform eine Rolle spielt und auch was es kosten soll. Also es war bewusst gefragt worden, wie könnte das aussehen, wie ist es auch rechtlich machbar, wie sind Übergangslösungen machbar und wie ist es auch finanzierbar. Das war der Auftrag. Dahinter steckte eine interessante Koalition, eine Jamaika-Koalition in Kiel. Kiel und Linz haben ja zwei Buchstaben gemeinsam. Na gut, das ist natürlich ansonsten nicht so arg viel, aber doch, die Bevölkerungszahl ist ähnlich. Und es gibt auch Werften, habt ihr hier nicht. Aber gut, wir auch mal jedenfalls haben die Kieler sich auf dieses Ding geeinigt, vor allem der dortige FDP-Minister und Robert Habeck, damals noch stellvertretender Ministerpräsident. Jetzt ist er da nicht mehr, jetzt tritt für höhere Ämter an. Und die Idee war sozusagen, diesen Wunsch nach einer Präzisierung der Grundeinkommensidee, nach einer Solidisierung der Diskussion herunterzu und dafür auch eine Geldsumme zur Verfügung zu stellen. Einfach mal ein paar hunderttausend Euro. Weil wenn die Ökonomen anfangen, was zu berechnen, wird es eben teuer. Und einer unserer Partner, unser Unterauftragnehmer, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die wollen natürlich auch Geld. Gut, wir wollen auch Geld, wir Soziologen sind auch nicht umsonst, aber ich wollte dann sagen, man war bereit, mal eine halbe Million zur Verfügung zu stellen, also das ist für unsere Verhältnisse mal relativ viel gewesen. Dann haben wir das Projekt, wir haben das beantragt, es war ein zweistufiges Ausschreibungsverfahren, da haben wir einen Zuschlag bekommen und haben auch angefangen. Und um gleich das Traurige zu sagen, nach einem Jahr haben wir eine Kündigung bekommen. Jetzt treffen wir uns vor dem Landgericht, das wird noch ein paar Jahre gehen, bis zur nächsten Wahl. Wird der Prozess gehen und vor der Wahl wird er dann öffentlich verhandelt. Da freuen wir uns schon drauf. Dahinter steckt, das kann ich ja natürlich nicht erzählen, Details können Sie auf unserer Website nachlesen, ein bisschen was. dahinter steckt ein Problem. Ich will auf einen Punkt, deshalb erwähne ich das. Weil es sich herausstellt, dass zwei Sachen eine Rolle spielen. Das Grundeinkommensthema ist konflikthaft. Es ist wirklich konflikthaft. Und zweitens, es interessiert die Leute nicht, die was zu sagen haben. Und das ist ein Problem. Nicht, dass es die Leute nicht interessiert, die Bevölkerung, die interessiert es schon. Ja, komme ich gleich dazu. Aber die was zu sagen haben, interessieren sich nicht. Und das hat was zu tun mit dem, was ich vorher sagte. Die sehen gar keinen Veränderungsbedarf. Weil die Leute, die an der Macht sind, haben ja das System, was wir heute haben, ja mitgeschaffen. Und deshalb sind sie stolz darauf. Die finden das gut. Mal ein bisschen was ändern, da ein kleines Schräubchen, klar, immer muss was verbessert werden. Aber im Großen und Ganzen ist man einverstanden. Und das war interessant bei diesem Projekt, war sehr lehrreich für mich. Ich meine, ich mache es halt wirklich seit vielen Jahren. Mein erster Artikel, 86 war ich mal hier, aber mein erster Artikel erschien 84, da war ich noch ein junger Spund. Und mein erstes Buch zum Grunde 83, also seit Ewigkeiten beschäftige ich mich damit. Viele sagen schon, bist du das nicht müde? Bist du nicht, ist das nicht, wenn das so lange nicht passiert, meine, dann ist das vielleicht eine blöde Idee. Das kann ja auch sein, ne? Ja. Und ich muss aber auch hinzu, jetzt bringe ich diesen blöden Witz von heute Nachmittag doch nochmal. Passt da gerade, weil zwischendurch war ich ab und an auch mal der Meinung, dass Grundeinkommen keine gute Idee ist. Immer dann, wenn ich mit Leuten eng was zu tun hatte, die ich überhaupt nicht leiden konnte. Sollen die ein Grundeinkommen kriegen? Ja, also ich meine, vielleicht sind sie alle so Halbheilige, dann fällt ihnen niemand ein, der kein Grundeinkommen verdient. Aber der normale Bürger, so wie ich, mit einem gewissen Maß an Ressentiment, Neid und Missgunst, also es hält sich in Grenzen, aber manchmal kommt es wieder heraus, dann gibt es Menschen, denen gönnt man es nicht. Das wirft Fragen auf, allein schon so eine innere Regung wirft Fragen auf, den Psychologen unter uns auch, den Ethikern auch, aber auch uns Soziologen, wir stimmen uns stimuliert es, also woran, wie kommt es, dass es so ist. Wir haben ein paar Veröffentlichungen gemacht, eine ist gerade verboten, haben ein, zwei Verfügungen, ich komme ins Gefängnis für ein halbes Jahr, wenn ich das jetzt Ihnen hier geben würde. Ja, ja, das wird sich alles vor Gericht noch geben und spätestens, wenn die Minister ausgewechselt sind, wird es dann veröffentlicht. Aber naja, das Ganze ist eifrig, mit Eifer besetzt. Und es war mir, mir war klar, dass es konflikthaft wird, aber dass es so wird, hatte ich nicht damit gerechnet. Wir haben jetzt noch, wir haben dann noch ein, also drei veröffentlicht. Können Sie runter, zwei können Sie runterladen. Die eine ist ganz frisch erschienen, Online Delphi in der Zukunftsforschung zur Sozialpolitik. Wir haben da ein Delphi gemacht und da haben wir auch dieses Modell, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, etwas ausführlicher abgedruckt. Das ist nämlich ohnehin schon in der, auf der Website verfügbar, nur findet das da niemand. Da dachten wir, muss man es noch ein bisschen popularisieren, ein bisschen veröffentlichen. Das wird auch nicht die letzte Veröffentlichung sein. Gericht hin oder her. So, was ist unser Modell? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz die Idee. Ich werde die dann gleich wieder verlassen und dann am Ende nochmal aufgreifen. Die Grundidee, die wir in diesem Projekt vertreten haben und die natürlich jetzt nicht aus dem Projekt stammt, sondern das sind natürlich Gedanken, denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, auch in anderen Veröffentlichungen. Aber da haben wir es noch ein bisschen zugespitzt und wir hatten diese vier Modelle, muss ich hinzufügen, sie hätten dann berechnet werden sollen vom DIW. Es gibt auch Vorstudie dafür und das wäre sehr interessant gewesen, äußerst interessant. Ich will es mal ganz kurz skizzieren, weil jetzt muss ich versuchen, Vorlesung hin oder her, auch bei meinen Studierenden in den ersten Semestern muss ich sehr verständlich sein. Ich bin nicht dafür berühmt, dass ich das bin, aber ich will hoffen, dass es hier in der Fremde wird mir ja meistens eher gehört, dass es vielleicht hier in der Fremde gelingt, verständlich zu sein. Also vier Grundmodelle von Grundeinkommen, die was zu tun haben, da komme ich gleich nochmal dazu, mit vier Grundtypen von Politik. Ja, mit vier Grundtypen, die man, die Sozialpolitik-Experten, falls jemand hier sitzen sollte, Expertin, Wohlfahrtsregime-Theorie, ich komme darauf nachher nochmal, die schwingt damit rein. Also erstmal die erste Idee ist, ich mache ein Bürgergeld, den Begriff Bürgergeld haben Sie vielleicht schon mal gehört. Damit wird normalerweise, darunter wird normalerweise verstanden, im deutschsprachigen Diskurs eine sogenannte negative Einkommensteuer. Das heißt, hier wird das Grundeinkommen in das Einkommensteuersystem integriert. Ja, und die Idee dabei ist, dass der Übergang zwischen Nichtarbeit und Arbeit smooth wird. So sozusagen kontinuierlicher wird. Das ist nicht so eine Armutsfalle, wie es dann diese Leute, die dafür sind, sagen. Die sagen, es gibt eine Armutsfalle. Leute werden in Armut gehalten, weil es sich für sie nicht lohnt, erwerbstätig zu sein. Also die Annahme hinter dieser Negativsteuer im Kontext der Grundeinkommensdiskussion ist ganz stark, dass es sich hier um eine sozusagen Arbeitsmarktverflüssigungsidee handeln solle. Ja, mehr Leistungsmotivation, Stärkung. Das ist die Idee. Und zu dieser Idee passt, wenn man, jetzt muss ich hinzufügen, wir hatten den Auftrag in diesem Projekt und mir kommt das Ganze zu Pass, weil ich gerade mein Buch Sozialpolitik überarbeiten musste, wegen nach einem Verlagswechsel, aber ich dachte, okay, gibt es eben die gesamte der Sozialpolitik, da diskutieren wir jetzt mal die ganze Einkommensseite zusammen mit der Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Das ist jetzt echt hoch abstrakt, da geht es nämlich allein in Deutschland um, wenn man alles zusammenrechnet, um fast eine Milliarde, also Billion. One billion, also Billion ist eine, also Billion ist eine Billion, Billion sind 1000 Milliarden oder sowas, also kommen wir ganz durcheinander. Also eine amerikanische Billion ist Deutschland eine Milliarde und in Deutschland ist ansonsten eine Billion 1000 Milliarden. Also eine Menge Geld. Das ist der deutsche Sozialstaat, mindestens, wenn man die Steuersachen mal außen vor lässt. Also Transfersysteme ist eine Menge Geld. Österreich ist ein bisschen weniger, weil weniger Österreicherinnen und Österreicher, aber auch viel. Das heißt, es geht um viel Geld dabei. Und die Frage ist ja, wie wird das umverteilt, wie wird das organisiert? Und da gibt es verschiedene Grundtypen. Und ich stelle Ihnen jetzt eben diese vier Grundtypen vor. Der erste Grundtyp wäre dann zu sagen, ja, ist eher ein marktlicher Grundtyp, so hören Sie aus, ein eher liberaler Typ. Ja, zu sagen, wir müssen auch die Kranken- und Pflegeversicherung möglichst liberal finanzieren. Da könnte man die Radikalvariante war früher zu sagen, ja, alle sollen sich selbst versichern. Das sind selbst die Liberalen mittlerweile überwiegend davon abgekommen. Aber eine Idee ist so diese Kopfpauschale oder Bürgerpauschale. Das ist so in den letzten Jahrzehnten so eine Diskussion in liberalen Kreisen. Also in Deutschland zählte zum Beispiel Angela Merkel dazu. Ja, also bis sie gemerkt hat, dass sie damit keine Wahlen gewinnt, und dann hat sie diese Idee wieder einkassiert. Also eine Kopfpauschale. Die Schweiz haben es übrigens eingeführt, eine Kopfpauschale. Interessant ist, dass so eine Kopfpauschale merkwürdigerweise fast was bürgerversicherungsartig ist, das kann man in der Schweiz ganz gut sehen. Die Schweiz hat sowas und da müssen alle Leute die Kopfpauschale bezahlen. Das ist natürlich bei größeren Familien echt teuer und in Ballungsregionen erst recht. Also muss es dann wieder eine Subvention der Kopfpauschalen geben. Also diese Verwaltungsvereinfachung frisst sich dann wieder etwas auf. Aber lassen wir mal dahingestellt. Also die Idee ist, Negativsteuer, Kopfpauschale, eher marktliches Modell. Das ist aber ein Grundeinkommensmodell. In der Grundeinkommensdiskussion rege vertreten von verschiedenen Vertreterinnen. Die zweite Idee ist eine ganz andere Struktur. Da wird das Grundeinkommen allgemein aus dem Steueretat finanziert und wird jedem sozusagen schon mal vorab gezahlt. Völlig wurscht, ob er viel oder wenig hat. Völlig wurscht, unabhängig vom Vermögen. Das nennt man auch in der technischen Diskussion Sozialdividende. Wenn man jetzt technisch genauer hinschauen würde, das mache ich jetzt aber für einen Abendvortrag nicht, weil das ist nur was für eine Morgensvorlesung um 6.15 Uhr, wenn die Leute richtig wach sind. Ne? Ja, also, wenn man mal die Tabellen anschaut, dann sieht man, es ist genau gleich. Also technisch ist es genau gleich, die gleiche Wirkung. Also Negativsteuer und Sozialdividende wirken gleich, sofern es beides über Einkommensteuer finanziert wird. Anders ist es, wenn es über Mehrwertsteuer finanziert wird. Es gibt auch so eine Vorschläge. Führt natürlich zu gigantischen Mehrwertsteuersätzen, die gehen in Richtung 80% oder 100%. Das wirft den Kollegen Schneider sofort auf den Plan für die nächsten Jahrzehnte. Nichts mit Ruhestand, weil dann die Schwarzarbeit ein großes Thema sein wird bei einer Mehrwertsteuer von 80% oder 100%. In Deutschland gibt es dafür auf dem Bau den Begriff Märchensteuer schon bei 19%. Wie wäre es erst bei 80%? Gut, also die Grundidee ist jetzt hier, jeder bekommt Geld. Das ist das, was Paul Ettel so angedeutet hat, die Idee. Jeder kriegt Cash, Sozialdividende, jedem legalen Einwohner. Und es wird dann, das kommt aber schon ins Technische, wir haben unsere Überlegungen ergänzend, ich bin ja schon länger auf dem Geschäft, ich möchte das dann, wenn man das macht, so als Primäreinkommen verstehen, also rechtlich ein Primäreinkommen gleichstellen, was weitreichende Konsequenzen hat, also kein Transfereinkommen, sondern Primäreinkommen. Aber das geht schon ins technische Detail. Dass aber dann selber Einkommen und sozialversicherungspflichtig ist, ist die Idee. Also Grundeinkommen ist selber, ich habe das Ganze mal gemacht, vor vielen Jahren habe ich mal so ein Elterngehalt, so ein Erziehungsgehalt mal mit dem DIW, ist 20 Jahre her, oder vor 23 Jahren haben wir das mal berechnet und ein Gutachten gemacht. Da haben wir das schon mal durchprobiert, diesen Gedanken. Das kann funktionieren, warum nicht? Und da wurde umgekehrt auch die Kranken- und Pflegeversicherung die würde dann logischerweise auch aus Steuermitteln finanziert. Auch das ist keine ganz abstrakte Idee, weil zum Beispiel England macht das. Also das Mutterland des Liberalismus hat einen, den größten Arbeitgeber Europas, den National Health Service, ein nationales Gesundheitsdienst, aus Steuermitteln finanziert. Übrigens von den Kosten her etwa halb so teuer wie das amerikanische Gesundheitswesen und dreimal so effektiv, sagt jeweils Diskurs der WHO. Aber gut, Nebenthema. Wir können nicht alle Themen gleichermaßen diskutieren. Ich will nochmal deutlich machen, alles hängt mit allem zusammen, das wissen wir eben, Schmetterlinge und der Reissack im Amazonas oder irgendwo. Also die Welt hängt, alles hängt zusammen, aber ein bisschen präziser wollen wir schon sein. Also die zweite Idee ist steuerfinanzierte Achse. Grundeinkommen und eben die Dienstleistung auch darüber. Die dritte, Sie merken, das ist eher sozialistisches Modell, Sozialdemokrat. Sozialdemokraten in Deutschland sehen das so nicht, aber die Sozialdemokraten historisch und woanders würden es als sozialdemokratisches Modell sehen. Die Österreichischen vielleicht auch, ich weiß nicht so genau, ob die österreichischen Sozialdemokraten eigentlich überhaupt existieren. Doch, in Linz. In Linz sozusagen, das gallische Dorf der SPÖ. Na gut, sie heißen ja auch Sozialisten hier. Ne? Ist das Sozialistische Partei immer noch, oder? Habt ihr noch nicht umbenannt, glaube ich. Ne? Bitte? Sozialdemokratische Partei. Ja, bis vor kurzem hießen sie Sozialistische Partei Österreichs. Heißt immer noch so, oder? Haben sie umbenannt? Ach, also auch euer gutes Werk. Na gut, also okay. Ein sozialistisch-sozialdemokratisches Modell, steuerfinanziert, starke Staatszentrierung. Das dritte Modell, das lebt mit den Sozialversicherungen. Ihr ahnt schon, ein eher konservatives Modell. Statussicherung stellt im Zentrum verschiedene Berufsgruppen, Beamte, die Psychotherapeuten, die Apotheker, die was auch immer, alle sollen ihr eigenes Sicherungssystem bekommen, weil ja alle eben was Eigenes sind. Sie haben eine eigene Würde. Ja? Und die Masse ist dann in der Rentenversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hat nicht so eine große Würde, aber eben auch irgendeine Würde, kleinere Würde halt. Also das ist das Modell der Sozialversicherung. Deutschland repräsentiert es. Es gibt viele Länder, Italien ist auch so aufgebaut. Ganz extrem ist Griechenland. Also ganz extrem, was das Rentensystem betrifft. Also da gibt es wirklich, das ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Also Bismarck so Sozialstaat, jetzt kann man da eigentlich auch ein Grundeinkommen mitmachen in dem System. Schwierig. Eine Idee wäre sowas wie das, was man als Sockelung bezeichnet hat. Man könnte jetzt sozusagen sich vorstellen, dass man diesen Sockel, das Sozialhilfesystem oder Arbeitslosenhilfesystem in Deutschland Hartz IV, dass man dies so zu einer Grundsicherung macht, die praktisch sanktionsfrei ist. Das kann man sich vorstellen. Die Linke in Deutschland will sowas zum Beispiel. Ja, Teil der Grünen nennt es Garantiesicherung. Also man kann sich für ein konservatives Modell nach unten hin absichern. Was man gleich aber merkt, das ist, wenn es ums Geld geht, ist das für das Problem sein, dass sie dann Übergänge haben, also Übergangsprobleme haben zwischen denen, die in diesem sozusagen Grundsicherungsbereich, der ja bedarfsorientiert ist, da müssen sie praktisch sich mehr oder weniger Hosen runter, wurde es genannt, ne? Also im Augenblick nicht so sehr, aber sonst schon, ja. Und dem, was danach kommt, da gibt es echte Übergangsprobleme, massive Brüche und Unzufriedenheiten, Ungerechtigkeitsgefühle. In Deutschland haben wir jetzt eingeführt eine Grundrente, sogenannte Grundrente. Ist keine Grundrente, ist echt ein Lügenbegriff. Aber wir nennen es Grundrente, ja, jetzt wird es leider aufgenommen. Sonst, wenn es auch nicht aufgenommen worden wäre, hätte ich gesagt, wenn ich die Grundrente wäre, ich habe mein Buch gemacht, Grundrente in Deutschland, wenn ich die Grundrente wäre, dann würde ich sagen, wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Ja, weil die haben den Begriff Grundrente gekapert für etwas, was überhaupt keine Grundrente ist. Das ist wirklich gemein. Also aus Sicht der Grundrente. Weil eine Grundrente eigentlich etwas ist, was wirklich bedingungslos ist im Alter. Wo man nicht groß rum beantragen muss. Das ist die Idee der Grundrente gewesen. Immer. Auch immer in der SPD. Noch bis in die 50er und 60er Jahre. Der SPÖ sowieso. Und das ist interessant, also diese Idee einer Grundrente wird jetzt eben eingebaut ins System. Das Problem wird sein, dass nämlich all die unteren Einkommensgruppenbezieher, sobald die mal eingeführt ist, unzufrieden sind, weil die nämlich, obwohl sie lange eingezahlt haben, kaum mehr Geld bekommen als die Grundrentenempfänger. Also es wird dann dauernd, es wird mit Sicherheit Sozialgerichtsprozesse geben, es wird Verwerfungen geben. Und das ist das Problem. Sie können ein konservatives System, das kann man ausbauen, das kann schon auch leistungsfähig. Das Gleiche gilt ja für das Gesundheitswesen. Deutschland hat versucht, dieses dieses Sozialversicherungssystem immer universalistischer auszubauen. Die Österreicher haben es in der Gesundheitswesen sehr gut sogar gemacht. Ja, also Sozialversicherungen de facto in Richtung einer Bürgerversicherung ausgebaut, die Österreicher. Die Deutschen haben es bei der Pflegeversicherung geschafft. Also die Leistungen der Pflegeversicherung in Deutschland sind Bürgerversicherungen. Die sind nämlich für alle gleich, ob sie privatversichert sind oder gesetzlich versichert. Nur die Beitragserhebung ist sehr unterschiedlich. Also die Neigung geht, und das würde ich aber sagen, die Neigung geht auch im konservativen Modell in Richtung Universalismus, eigentlich in Richtung Grundeinkommenselement. Und das vierte Modell will ich auch noch erwähnen. Jetzt bin ich bei einem ersten Schaubild und habe schon so viel zu erzählen. Hoffentlich langweile ich Sie nicht. Das vierte Modell ist jetzt sozusagen von Ihrem alten Konkurrenten, der Schweiz. Ich habe aber schon entdeckt, dass es sogar Schweizer gibt, die nach Österreich ausgewandert sind und hier ihr Brötchen verdienen. Und die Schweizer jammern ja immer, dass alle zu ihnen kommen. Aber es gibt also auch Leute, die umgekehrte Richtung gehen. Also Österreich ist auch ein schönes Land, müssen wir mal wirklich klar sagen. Lob an Ihr schönes Land. Ja, und die Schweiz ist aber auch schön. Und die Schweiz hat eingeführt vor vielen Jahren, etwa nach dem Krieg, Anfang der 50er Jahre, die Alters- und Hinterlassenenversorgung und die Invaliditätsversicherung. Organisiert durch das Bundesamt für Sozialversicherung. Und es ist eine Bürgerversicherung, meiner Meinung nach par excellence. Weil jeder Bürger muss da drin sein. Und anders als die wirklich größte Bürgerversicherung der Welt, das ist nämlich die amerikanische Social Security, unter Roosevelt eingeführt, 1936 und folgende, nach der großen Depression, die größte Bürger, die hat aber kein Grundeinkommen drin. Die Schweizer haben einen Sockel eingezogen, eine Grundrente. Und Sie können in der Schweiz, kriegen Sie mindestens die Grundrente, wenn Sie die Mindestversicherungszeit haben, oder maximal das Doppelte der Grundrente. Es gibt aber keine Beitragsbemessungsgrenze. Also faktisch ist der Beitrag zur AHV eine, wie wir Deutschen würden sagen, eine Sozialsteuer. Ja, deswegen ist der Umverteilungseffekt des Rentensystems erheblich. Aber es ist trotzdem noch genügend Platz A für obligatorische betriebliche Alterssicherung, die nämlich da sind bei Leuten ab 16.000 Franken Jahreseinkommen. Die müssen die Betriebe noch obligatorisch dazu zahlen, weil der Beitrag zur AHV bloß bei 10,1% liegt. Das darf man nicht vergessen. Plus noch einen Bundeszuschuss von etwa 20% der Umsätze. Also diese Idee, die will ich nicht weiter vertiefen, aber diese Idee der AV, als ich mich dann mit der Schweiz vor einigen Jahrzehnten intensiver beschäftigt habe, dachte ich, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Da habe ich dann gemeinsam mit dem dort damaligen Präsidenten der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik diskutiert, da haben wir gemeinsam was geschrieben und kam ich auf die Idee, das könnte man doch eigentlich auch übertragen auf ein Grundeinkommensmodell. Könnte man nicht eigentlich das Rentensystem expandieren, das Schweizer mal erstmal gedanklich auf alle Einkommenssicherungstatbestände? Also Arbeitslosenversicherung, Kindergeld, Elterngeld, Krankengeld, Studium und so weiter. Warum könnte man das nicht einfach ausweiten? Ginge das nicht? Dazu werde ich nachher noch was genauer sagen. Das ist eigentlich die Idee. Behinderung, Ausbildung. Na, und das könnte man natürlich auch für den Bereich Gesundheit und Pflege machen, so eine Bürgerversicherung. Warum denn nicht? Die Schweiz, die Österreicher machen, ihr macht es ein Stück weit so. Na, das ist nicht ganz perfekt, aber in die Richtung geht's. Die Schweiz macht es zwar kopfpauschalmäßig, aber faktisch ist es auch so, dass alle, es gibt keine private Versicherung. Es gibt eine Zusatzversicherung, aber erstmal kopfpauschal ist für alle. Also das sind die vier Grundtypen. Und jetzt ist die interessante Frage, ja, wenn wir über Grundeinkommen reden, worüber reden wir? Worüber reden wir die Kosten? Und man kann sich schon denken, dass die Kosten je nach diesem Modell sehr unterschiedlich sein werden. Deshalb nur eine kleine Anmerkung, unten in der Fußnote steht drin, unser Plan war, dass wir zwei Niveauvarianten berechnen wollten. Das würde ich auch immer machen. Und wenn das Projekt doch wieder weitergeführt wird, dann werden wir das auch tun. Also wenn das Gericht uns recht gibt, dann werden wir nämlich zwei Varianten berechnen. Nämlich das jetzige Niveau ist in Deutschland etwa 810, 820 Euro. Wird jetzt ein bisschen steigen nächstes Jahr. Also der Hartz-IV-Betrag für einen Alleinstehenden im Schnitt mit den Wohnkosten. Und die Variante etwa 1000 Euro, das ist etwa der Satz, wenn man die Forderung der Wohlfahrtsverbände zum Regelsatz ernst nimmt. Ja? Also etwa die Armutsrisikoschwelle, wobei die eigentlich noch deutlich höher ist. Was man aber nie vergessen darf, ist, bei diesen Summen müssen Sie immer noch die Krankenpflegeversicherung obendrauf rechnen. Die liegt in Deutschland pauschal etwa bei 140, 150 Euro, die aber im Hintergrund gezahlt wird. Die Leute kriegen das gar nicht mit. Also wenn Sie Grundsicherungsempfängerin sind oder Empfänger, dann zahlt Ihr Behörde zahlt an die Krankenversicherung diese Summe. Also faktisch kriegt auch heute schon jemand, der Grundsicherung Hartz IV, Grundsicherung bezieht, knapp 1000 Euro im Monat zur Verfügung. auch wenn da nicht alles direkt zu übernehmen ist, sollte man nicht ganz vergessen. Und Österreich ist sogar noch ein Tick mehr. Ihr seid ein bisschen großzügiger. So, okay, deshalb die Österreicher hier, ich wollte mal was Linzerisches bringen, hier mein Grundeinkommen, hier Dings draußen Werbematerial. Ich wollte dazu nur kurz, ich wollte es an die Wand werfen, einfach so aus Respekt vor den Einheimischen, die nämlich echt pfiffig sind. Na, was ihr da alles produziert, ist schon eine tolle Sache. Aber um mal zu sehen, was ihr macht, eure Idee ist zum Beispiel de facto das Modell 2. Ja, als zweite Modell. Ein richtiges Grundeinkommen als Sozialdividende zu zahlen. Aber wenn man da einmal anfängt nachzudenken, dann merkt man schon, wenn. Ich habe einen Punkt rausgestrichen, weil ihr euch bei dem noch nicht so einig seid. Ja, den erzähle ich jetzt auch gar nicht, weil das muss ja nicht sein. Aber nur, ne, also das ist nämlich, ja, wenn man einmal anfängt zu diskutieren ins Detail, wenn wir eine Hautzeit zur Diskussion haben, dann merkt man überall Schwierigkeiten. Was ist mit Ausländern? Ab wann haben die Ansprüche? Was ist mit größeren Haushalten? Was ist mit Vermögen? Okay, Vermögen nicht. Aber was dann mit der Erbschaftssteuer? Soll die nicht erhöht werden? Und so weiter und so weiter. Ja, also wenn man einmal anfängt, über so eine Sozialreform nachzudenken, kommen viele Fragen auf. Bis hin zum Satz 11, der Restfinanzierungsbedarf, wir wissen nicht hoch, ergibt sich durch die konkreten Festlegungen im Gesetzgebungsprozess. Ja, da wird man eine Weile verhandeln. So, deshalb nochmal ganz kurz, mal kurz mal was Basichaftes. Es gibt Reformen grundsätzlich mit einem sehr hohen Rechtsaufwand, also wenn man ein komplettes System wechseln möchte oder wenn man auf eine Mehrwertsteuer wechseln möchte. Es gibt Reformszenarien mit einem mittleren, aber auch noch erheblichen Rechtsaufwand, zum Beispiel wenn Sie die Sozialversicherung zu Grundeinkommensversicherung entwickeln wollten oder wenn man sowas wie ein Grundeinkommensjahr einführen wollte, könnte man, gab auch mal so einen Vorschlag. Der jetzige SPD-Generalsekretär hat sowas vor ein, zwei Jahren mal vorgeschlagen. So ein Sabbatical für jeden. Könnte man sich auch im System denken, so wie man jetzt Erziehungsjahr bekommt, könnte man sich auch ein Grundeinkommensjahr also so vorstellen. Also ein Ausbildungsjahr oder eine Art Nachdenkensjahr oder einfach ein Faulheitsjahr, Gesetz zur Förderung eines Faulheitsjahres. Okay, klingt ein bisschen komisch, Abkürzung. Ja. Okay, lassen wir mal. Okay, also dessen Möglichkeit, man kann auch die bescheidene Variante, wir hatten eben Grundsicherungselemente innerhalb der jetzigen Sache, Reduzierung von arbeitsmarktbezogenen Sanktionen zum Beispiel. Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, in Richtung Grundeinkommen zu gehen. Und natürlich gibt es nochmal diese grundsätzlichen Modelle, ich habe sie ja gerade schon mal skizziert, Typus Bürgergeld, Typus Grundeinkommen und eben Weiterentwicklung. Und da gibt es eben zwei Typen. Die eine, wenn man es mal so sortiert, ist die bescheidene Weiterentwicklung in Richtung Grundsicherungselemente, das konservative Modell. Und die etwas radikalere Variante Richtung Grundeinkommensversicherung. Also es bleibt doch innerhalb des Sozialversicherungsdenkens. Also wir haben drei Typen. Eine innerhalb des Einkommensteuersystems, eine grundsätzlich Cash in the Tash, wie der Rheinländer sagt. Ne? Also Tash heißt Tasche. Muss man, glaube ich, übersetzen. Aber gut. Okay, und, oder eben die Weiterentwicklung der Sozialversicherung. Und Sie merken schon, je nachdem, unterschiedliche Kosten. Und, aber natürlich haben wir auch Kommentare. Zum Beispiel Verdi, in Deutschland relativ wichtige Gewerkschaft, gerade im Streikmodus, hat sich natürlich auch damit beschäftigt. Hat gesagt, sehr teuer, 900. Kostet eine Billion, jetzt kommt das Wort Billion schon wieder auf, ne, was ich vorher gebraucht habe. 900 Milliarden mehr auf einem, wie soll das denn funktionieren? Unmöglich. Die Staatsquote würde 70% steigen, Grundeinkommensbefürworter spinnen. Ne? Also haben sie was aufgerechnet, das haben sie echt, ich habe damit diesen Mann, der das gemacht hat, berechnet, das ist echt eine Milchjungenrechnung, muss man schon sagen. Aber Verdi, wissenschaftlicher Stab von Verdi, und es hat aber dazu geführt, diese tolle Studie, dass sie dann auf dem Bundeskongress beschlossen haben, lehnt Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle, unabhängig vom Bedarf, lehnt Verdi ab. Also Verdi ist nicht so auf diesem sozialistisch-sozialdemokratischen Strom, den ich davor angedeutet habe. Sie ahnen schon überall Widersprüche. Und Verdi ist jetzt nur eine Gewerkschaft, die ich erwähne. Ist ein besonderer Jammer, weil Kollege Edler hat vor Herrn Dallinger angesprochen, den ich außerordentlich geschätzt habe. Alfred Dallinger war eben Sozialminister und war sozusagen Verdi-Vorsitzender in Österreich vor weit über 30 Jahren, bevor er Sozialminister wurde. Ein ganz feiner Typ. Und der hat eine Grundeinkommensdiskussion in Österreich in der Mitte der 80er Jahre angestoßen. Eine super Diskussion. Die Älteren unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern, die Jüngeren natürlich nicht. Ich habe noch drei Ordner mit Zeitungsbeiträgen aus Österreich in meinem Keller, meinem Archiv. Ja, weil es interessant war. Und dann ist er abgestürzt mit dem Flugzeug in den Bodensee, Linienflugzeug, und danach war die Diskussion nach kurzem Tod. Und ähnlich war es auch, als Dieter Althaus in Thüringen, ich bin thüringischer Landesbeamter, eine Diskussion über Bürgergeld geführt hat, zum ersten Mal in der CDU. Ich habe dann die Berechnung gemacht mit einem Kollegen zusammen, Strengmann, Kuhn und Kaltenborn, für die Adenauer Stiftung, haben wir es mal berechnet. Es ist dann auch breit diskutiert worden, diese Berechnungen. Dann wurde ich eingeladen in eine Kommission bei der CDU. Sie merken schon, ich habe überhaupt keine Berührungsängste zu allen demokratischen Parteien. Und Kommission gemacht dazu. Und dann ist Althaus, hat einen Skiunfall gehabt und danach war die Diskussion tot. Das ist fast interessant. Also zu charismatisch darf eine Diskussion nicht besetzt sein. Sie muss schon in den Köpfen der Menschen angekommen sein. Sonst reicht es nicht. Also wenn das, wir kommen am Ende noch zum Volk, aber sie sitzen ja schon da. Gut, wenn auch das österreichische Volk. Es ist mir aber auch lieb und teuer, weil sie ja, wir sind ein europäisches Volk gemeinsam. Wir haben denselben Reisepass. Also nicht den gleichen natürlich, aber sieht gleich aus. Also Verdi will es nicht. Die Bevölkerung ist ja anderer Meinung. Hierzu, ich bringe mal gleich drei kurze Befragungsergebnisse. Hier von so einem Meinungsforschungsinstitut ein bisschen nicht besonders niveauvoll, aber nicht uninteressant, weil die haben zum Beispiel, was die anderen so nicht machen, mal nachgefragt, was glaubt ihr denn, was die angemessene Höhe ist? Das ist jetzt schon 2 Jahre her, diese Befragung, aber ich fand die nettes Bild halt auch, wie das die Meinungsforscher halt machen für ihr Publikum, also die Unternehmen, ne, die wollen ja den Marketing. Und da haben sie festgestellt, im Schnitt würden Leute 1.137 Euro für angemessen halten. Fand ich ganz interessant. Also auch, ne, also ist da aus Sicht der Leute, wenn ein Grundeinkommen zu mickrig ist, sind sie der Meinung, es bringt eigentlich nichts. Blöderweise kostet es dann verdammt viel. Das sieht ihr natürlich nicht so sehr, weil das die ja nicht so genau verstehen. Der Sozialstaat ist ja extrem kompliziert. Aber immerhin sehr viele, 67% der Deutschen sind angeblich mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens vertraut. Das hat mich echt überrascht, dass die da so geheim vertraut sind damit. Ne? Aber gut, die Deutschen sind eben, man unterschätzt die Deutschen ja sehr oft. Gerade wir Professoren unterschätzen die Bevölkerung permanent, aber die sind vertraut. Aber und noch schöner, sie sind eigentlich dafür, 58%. Also beides gefällt mir sehr gut, sind A vertraut und B dafür. INSA, Institut in Erfurt von Hermann Binkert, früher Staatssekretär von Althaus, hat auch eine Befragung gemacht, auch 2018. Da kamen sie raus, also auch, kann man sagen, mehrheitlich dafür, wobei es einen leichten Abbruch gibt. Also die ganz Jungen sind komischerweise nicht dafür, ja, stimme zu, viel zu wenig. Aus meiner Sicht. Und bei den Alten gibt es ab 65 einen gleichen Einbruch. Fand ich auch interessant. Also auch da ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Gut, dass hier Arbeit geleistet wird. Auch unter den älteren Mitbürgern, die ja heute noch auf ein langes gesegnetes Leben zurückgreifen dürfen. Aber die haben ja leider meistens Rente, sodass sie nicht glauben, dass das Grundeinkommen ihnen was bringt. Da sind wir schon wieder beim Eingangsproblem. Aber interessant, trotzdem mehrheitlich dafür. Und wenn man europäische Maßstäbe anschaut, extra einen roten Kreis um Österreich gemacht, um Austria. Na, kann man sagen, interessanterweise, in Litauen und Ungarn ganz viele für Grundeinkommen, das ist jetzt eine Befragung, Auswertung sozioökonomisches Panel vom DIW, Jürgen Schupp, der auch gerade, ich komme gleich nochmal, eine diese Begleitung der Forschung für das Mein Grundeinkommen macht. Die haben dann eine Auswertung gemacht. Und interessant, was sie herausgefunden haben, ist eben, dass die Bevölkerung in Europa eigentlich mit so einer knappen Mehrheit für Zustimmung fürs Grundeinkommen hat. Aber knappe Mehrheit, nicht eindeutig, nicht überwältigend. Weil zwischen Ost und West interessanterweise meine geliebten Ossis, ich bin ja auch Ossi-Beamter und der Name Opielka ist kein italienischer Name, sondern ein polnischer, also ich bin ein echter Ossi. Das heißt, wir sind mehrheitlich dafür. Aber Sie merken, viele auch nicht. Deswegen sind solche Projekte wie mein Pilot am Grundeinkommen sehr gut. Draußen liegt das Buch wohlfeil aus. Ich kann das Buch nur empfehlen. Das ist ein eher journalistisches Buch. Ich habe es erstmal nicht lesen wollen, weil ich journalistische Bücher nicht so gerne lese. Da habe ich es gelesen und meinen Mitarbeitern geschenkt, damit sie es lesen müssen. Na, haben sie behauptet, sie hätten es auch gelesen. Naja, ich glaube einfach den Menschen. Ich glaube den Menschen, das ist meistens auch richtig. Und da ist es, das Buch kann man wirklich empfehlen. Es sind sehr berührende, gute Geschichten, die auch nicht besonders effektheischend daherkommen, sondern auf dieses Problem aufmerksam machen, was ändert sich in meinem Leben, wenn ich eine gewisse Grundsicherheit habe. Und die Wohlhabenden von uns unter uns, die es gibt, also ich gehöre nicht dazu, also die wirklich Erbschaft haben, also Schnickeschnack, und die auch noch nette Eltern haben, also nicht als nicht übertriebene Forderungen an sie gestellt werden. Du musst unbedingt Mediziner werden, und zwar Oberarzt und nachher später Professor, sowas gibt's ja. Da kriegst du zwar eine Erbschaft, aber lauter Stress. Musst nachher Drogen nehmen. Ja, also es gibt ja auch sowas. Also das hier, nichts davon. Einfach nur für eine gewisse Zeit lang ein Grundeinkommen bekommen. Interessant. Und das machen die gerade, das Pilotprojekt starten sie gerade. Noch läuft die Anmeldungsfrist. Über 1 Million Leute haben sich schon gemeldet, die da mitmachen wollen, sich bewerben. Interessantes Modell. Also das Projekt, aber ist natürlich sehr klein, da kann man viel rumkritisieren. Auf unserer Website finden Sie eine interessante Diskussion, die wir am Soziologentag geführt haben, gerade Jürgen Schupp, ein paar andere Kollegen und ich auch, über die Frage, was sowas überhaupt bringt. Ja, also eine interessante Diskussion. Ich glaube, es bringt was. Es bringt auf jeden Fall was, solche Modellvorhaben bringen was, weil sie das, den Bewusstsein schärfen. Da geht es nicht um die Finanzierungsstruktur, da geht es um die Mentalitätsstruktur der Bevölkerung. Aber denken wir einen Moment nach, braucht man das wirklich? Bringt uns das wirklich was? Ist der ganze Reformaufwand nicht Riesenbohai und am Ende gibt es eine Revolution? Revolutionen gehen ja meistens nicht gut aus. Ja? Also ist das vielleicht nicht doch eine Idee, die deren Zeit nie gekommen sein wird? Könnte ja auch sein. Und es gibt ja, wie gesagt, die meisten Leute, ich habe mal eine Studie gemacht vor ein paar Jahren über Werte und Grundeinkommen, Grundeinkommen und Werteorientierung. Und da haben wir Leute untersucht, Journalisten, eher Medienleute, Sozialarbeit und Wirtschaftsleute, und verglichen eher untere Ränge, also untere, mittlere, schon brauchbar verdiente Akademiker, aber dann nur an die Spitzenkräfte. Also Geschäftsführer, Führungspositionen. Und je weiter oben die Leute sind, umso weniger sind sie fürs Grundeinkommen. Das fand ich, zwar für alle Gruppen. Warum sind sie nicht so sehr dafür? Weil sie natürlich der Meinung sind, dass sie nach oben gekommen sind, weil sie Glück hatten. Weil sie die richtigen Leute kannten. Nee, auch nicht. Sondern weil sie Leistung gebracht haben, Leistung. Deswegen sind sie nach oben gekommen. Die anderen Motive, es gibt noch ein paar weitere, will man nicht so gerne nach außen verkünden. Es spielen aber natürlich, wie wir wissen, aus der Elitenforschung eine große Rolle. Habituelle Kompetenzen, die wirfst du dir nicht einfach so, die geben dir die Eltern mit und so weiter und so weiter. Netzwerke, die man pflegt, pflegen muss und so weiter. Also braucht man es überhaupt? Geht es? Ist überhaupt notwendig? Und deshalb will ich nochmal jetzt ganz kurz, jetzt wirklich mal so eine 5-Minuten-Mini-Vorlesung machen, aber nur 5 Minuten. Weil ich glaube, es ist doch wichtig, es nochmal bewusst zu machen, dass, und das ist eigentlich die Botschaft, die ich jetzt der nächsten 5 Minuten, die Botschaft ist, was wir mit dem Thema Grundeinkommen machen, ist die Idee der Sozialpolitik, der Sozialstaatlichkeit auf eine neue Arena zu heben. Ja, die wird nicht abgeschafft. Sie wird auch nicht komplett verändert. Aber es wird eine andere Arena eingezogen. Und diese neue Arena ändert viel, ändert nicht alles, aber ändert was Grundlegendes. Ja, weil nämlich Grundrechte eingezogen werden. Und zwar Grundrechte systematischer und fürs Bewusstsein aller sichtbar eingezogen werden. Deshalb gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Wir schauen uns mal diese Wohlfahrtsregime an. Das ist jetzt für die Abendvorlesung zu viel zu verstehen, aber nur mal die Idee, also ein berühmter, in unserer Szene berühmter Kollege Gösta Esping Andersen, der Däne, der in Barcelona lehrt, einer der bekanntesten vergleichenden Sozialpolitikforscher, der hat diese Idee mal vor 30 Jahren in einem wichtigen Buch und Aufsätzen veröffentlicht und ist mittlerweile, so kann man sagen, die dominante komparative Idee zum Vergleich von Sozialsystemen. Und die Idee bei Esping Andersen war, wir müssen nicht nur einfach Institutionen anschauen, sondern wir müssen anschauen, wie hinter den Institutionen bestimmte Ideen stecken, bestimmte kulturelle, politisch-kulturelle Ideen. Und da hat er eine sehr komplizierte Analyse gemacht, die ist jetzt nichts für hier, aber hat festgestellt, dass man im Grunde, welch Wunder, 3 große Typen unterscheiden konnte. Und auch tatsächlich auch empirisch unterscheiden konnte, nämlich liberale Wohlfahrtsregime, sozialistisch-sozialdemokratische und konservative. Manchmal liest man auch bei Esping Andersen, hat das auch mal geschrieben, was aber ein bisschen Quatsch ist, dass es eine eher skandinavische, eher angloamerikanische und andere kontinentale Typen sind. Das ist aber natürlich kein wirkliches theoretisches Argument. Es hat sich halt mal so ergeben gehabt und greift vor allem, wenn wir dann weltweit gehen, wo ist denn Skandinavien, wenn wir Asien anschauen? Oder das mediterrane Modell, was da manche entdeckt haben, wo finden Sie das in Südamerika? Ja, also finden Sie gar nicht. Also das und überall, je nachdem. Aber das Problem ist, also man muss ein bisschen theoretischer denken. Und die Idee ist, das von diesen politischen Ideen her zu markieren, die eben, und jetzt kommt die Pointe, und das ist halt in der Soziologie eigentlich mittlerweile viele Autoren, die jetzt keine nennen, kann ich x Autoren nennen, geläufig, die verknüpfen sich mit bestimmten sogenannten Steuerungsideen. Das ist jetzt für die Nicht-Soziologinnen Gedanke. Überlegen wir mal, wie steuert sich eigentlich die Gesellschaft? Was ist das, womit ich die Gesellschaft dahin bringe, dass die Leute dahin bringe, das zu machen, was sie sollen? Und da gibt es eben Grundtypen. Zumindest mal drei Grundtypen sind allgemein Literatur üblich. Das eine ist der Markt, alles über den Markt zu steuern. Und wie wir schon gehört haben, der Liberale, der wacht morgens auf und sagt Markt. Guten Markt. Naja, ist übertrieben, aber so ein bisschen. Ne? Wenn Sie mit Liberalen reden und Sie streuen ab und das Wort Markt ein oder sowas, dann merken Sie, wie sich bei denen die Augen aufhellen. Das ist wirklich so. Ich habe jetzt da keine psychologische Studie, aber es ist wirklich so. Ich habe es oft schon beobachtet. Die freuen sich dann richtig, weil sie sich verstanden fühlen. Während der Sozialist, der Sozialdemokrat, da müssen Sie ab und zu mal das Wort Staat einstreuen. Sicherer Staat, ja, Sozialstaat, ja, Bürokratie wird unterschätzt. Und schon freut sich der Sozialdemokrat und der Sozialist. Plan, vielleicht das Wort Plan, ja, auch sehr schön, auch sehr beliebt. Das führt auch zu wohligen Gefühlen. Der Konservative wiederum, bei dem müssen Sie was anderes sagen. Da müssen Sie sagen Gemeinschaft. Sehr schön auch Familie. Die Herzkammer unserer Nation. Nation ist auch sehr schön. Ja, also Gemeinschaft für den Konservativen sehr schön. Das ist für ihn sozusagen, da wird er innerlich ganz frisch und straff. Ne? Ja? So, das ist beim Konservativen so. Jetzt gibt es mittlerweile noch eine weitere Gruppe von Leuten, vielleicht haben Sie von denen schon gehört, Garantisten, das ist ein Begriff, den Sie so nicht kennen, aber manche sind auch unter dem Begriff Grüne bekannt. Die Grüne wissen es aber nicht. Meistens. Aber ne, das sind sozusagen Leute, die sagen auf Menschenrechte zentral. Bei denen ist es so, wenn das Wort Menschenrecht kommt, Bürgerrecht, dann fühlen die sich wiederum ganz toll. Universalistische Ethik, die Menschheit, Schillers Ode an die Freude. Ne? Da ist der Garantist ganz in seinem Element. Macron war auch so, gleich zur Amtseinweihung, ne, kommt dann gleich Beethovens 9. Jemals der Schluss, der entsprechende Satz. Oder eure Vision, haben wir es ja auch. Ne? Also das heißt, diese menschheitliche Seite. Sie merken schon, jetzt merken Sie, welche ist davon die richtige? Ha! Jetzt können Sie sich persönlich entscheiden. Vielleicht haben Sie einen Mischtyp, sind Sie sozialliberal oder christlich-liberal oder irgendwas, ökoliberal oder ökosozialist, was auch immer. Ich persönlich bin Hegelianer. Also Hegel hat 250 Jahre Jubiläum und bin auch ein Parsonianer und bin deshalb für alles. Ja, Hegel hat in der Philologie des Geistes mal schön geschrieben, alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünftige ist wirklich. Ja, also wenn es da ist, dann wird es einen Grund haben, dass es so ist. Es kommt auf die richtige Mischung an. Und da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Ich will es jetzt nur als Gedanken haben und Sie ahnen schon, wenn ich jetzt ein Modell habe, was, und das ist eigentlich die Botschaft, warum ich es überhaupt bringe, wenn Sie ein Modell haben, ein Sozialsystem, was sehr stark eines verengt, das ist eigentlich die Subthese, die ich jetzt bringe, die Metathese, dann ist es möglicherweise nicht so optimal stabil. Und stabil sind Systeme, die diese verschiedenen Potentialitäten optimal kombinieren. Natürlich müssen wir die historischen Bedingtheiten anschauen, die in jedem nationalen Wohlfahrtssystem ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Das ist wahr, also man kann da nicht einfach was obendrauf propfen, aber man sollte diese Elemente nicht geringschätzen. Und in Deutschland zum Beispiel spielt erstaunlicherweise, trotz des konservativen Modells, das Leistungsdenken der allgemeinen Bevölkerung eine extrem große Rolle. Das ist echt überraschend. Also noch mehr als in Österreich übrigens. Also das Denken, das Leistungshandeln weiß ich nicht, aber das Denken spielt wirklich eine große Rolle, als zeigen diese Erhebungen. Das ist überraschend. Deshalb nochmal ganz kurz diese vier Systeme nochmal anschauen, will sie nicht vertiefen. Das Moment Sozialversicherung, lohnbezogene Beitragserhebung, paritätische Finanzierung, Äquivalenz von Beitrag und Leistung, Bismarcksches Modell. Der zentrale Gedanke des Grundeinkommens, gefährliche Gedanke, ist dieser hier. Ich habe hier Franz Ruhland zitiert, Doktorand von Wilfried Schmähl gewesen, der sozusagen Spiritus Rector des deutschen Sozialsystems, des konservativen Sozialsystems, obwohl er Sozialdemokrat war. Ja, sehr interessant, aber weites Feld für Sozialhistoriker. Roland ist dann vor ein paar Jahren aus SPD ausgetreten, war auch SPD-Mann, aber dem war die SPD irgendein Grund, hat er sich beschwert. Aber die Grundidee ist Äquivalenzprinzip und das ist der entscheidende Gedanke. Man hat die Sozialversicherung sozusagen mit dem Äquivalenzgedanken traktiert, die Rentenversicherung. Natürlich nicht die Krankenversicherung, da geht es nicht, aber die Rentenversicherung. Und das ist interessant, das ist genau das Gegenteil von dem, also immer wenn dann die Schweizer Sozialpolitik-Experten, Rentenexperten nach Deutschland kommen, die denken immer, was habt ihr denn da? Ja? Und umgekehrt, wenn dann die Deutschen in die Schweiz kommen, warum sind die so locker? Ja? Also echter Kulturclash zwischen den beiden. Und das liegt an diesem Äquivalenzding. Das ist wirklich wie so ein Mantra, ganz komisches Mantra. Und eines dieser Mantren, muss ich sagen, manche Mantren verdienen, für Bombe gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber sie verdienen die Vernichtung und das ist auch nicht so schön. Aber die verdienen die Reduzierung, die Eindämmung, die Einbettung. Dazu gehört dieses Äquivalenzprinzip. Sozialhilfe ist ein anderes Prinzip. Ja? Also Armenpolitikprinzip in Deutschland lange Zeit auch sehr wichtig gewesen. Auch in Österreich spielt das eine große Rolle. Ja? Armenfürsorge nannte man das früher. Ja, da brauche ich jetzt im Einzelnen nicht dazu ausführen. Nachrangprinzip, Unterhaltsprinzip, Rückzahlungspflichten und so weiter. Übrigens, das Beveridge-Prinzip in England kombinierte das auf eine interessante Weise mit einer staatlichen Grundversorgung und diesem Nachrang. Also es gibt da verschiedene Mischformen. Das ist nicht alles, ich skizziere die Idealtypen, in der Realität ist gemischt. Das Versorgungsprinzip, den meisten Kollegen überhaupt nicht bekannt, komischerweise, aber enorm wichtig. Ursprünglich natürlich eine Kriegsopferversorgung. Mittlerweile, also generell in der Eingliederungshilfe in Deutschland, Behindertenfürsorge, Eltern- und Kindergeld auch für Versorgungsprinzip. Und das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt für euren Gedanke. Ein Grundeinkommen nach klassischem sozialistischem Muster ist ein Versorgungsmodell. Es wird sozusagen final gezahlt, ohne dass der Einzelne davon eine Beitragsleistung erbringen muss, ohne dass das einfach jeden Bürger ausgeschüttet. Und das vierte ist eben das Volksversicherung- und Bürgerversicherungsprinzip. Dazu habe ich schon einiges gesagt, erwerbsunabhängig. Wichtig ist dabei, dass wenn wir das Ganze im Kontext anschauen, dass jedes dieser Systeme bestimmte Leistungen und auch bestimmte Schwächen hat. Bestimmte Grundprinzipien, also ne, was die Steuerungsprinzipien sind. Das habe ich ja schon angedeutet gehabt. Ich habe es hier nochmal zusammengefasst in dem Buch und hier nochmal. Ist leider nur das deutsche Modell, das habe ich jetzt nicht auf Österreich adaptiert, aber vieles ist ja sehr vergleichbar. Wenn man sich die vier Grundtypen anschaut, die kommen alle schon vor, beziehungsweise sind in der Reformdiskussion drin. Na? Also das wollte ich nochmal sagen. Und jetzt, was heißt das fürs Grundeinkommen? Deswegen, Grundeinkommensversicherung, nochmal zwei, drei Sätze dazu, weil das mein Vorschlag ist. Dem folgt bisher so gut wie niemand, wo ich echt schon so lange mache. Also echt eines dieser frustrierten Dinge. Aber wenn ich den Leuten das dann genauer erzähle, dann sagen viele auch, ach, das ist eigentlich eine tolle Idee, aber kaum sehen sie mich nicht mehr, haben sie es wieder vergessen. Alles das Problem des charismatischen Überzeugens, naja. Gut, also trotzdem, ich versuche es nochmal, also hier die Idee, das Schweizer Modell zu verallgemeinern und man sich praktisch vorzustellen, jetzt mal auf Deutschland gerechnet, was es kostet, das ist eine Schätzung, wir wollten es genauer berechnen, das sind jetzt begründete Schätzungen, muss ich sagen, also Rentensystem, ne? Also nochmal, da habe ich schon einkalkuliert, nicht bloß den Grundbetrag, diese 810 Euro, sondern 20% Zuschlag, nämlich was auch heute schon in der Grundsicherung im Alter der Fall ist, also weil man eben Mehrbedarfszuschlag bekommt für bestimmte Lebenssituationen und so weiter und so weiter. Und das Doppelte maximal, dann Arbeitslosengeld, so Elterngeld, Kindergeld, das sind jetzt Werte von aus dem Jahr 2018, die müsste jetzt wieder aktuell sein, dauernd steigt das Kindergeld. Naja, gut, Krankengeld, Ausbildungsgeld, jetzt kommt die Pointe in meinem Modell. Ist natürlich für die echt eingefleischten Grundeinkommensbefürworter, das ist echt, was ich jetzt hier sage, übel, wirklich übel. Aber hören Sie es jetzt ein paar Minuten an und danach können Sie es ja vergessen. Jetzt kommt nämlich der Gedanke, weil ich eben so ein Integrationist bin, so ökumenisch. Mein Gedanke ist, naja, als erster Gedanke war, warum soll eigentlich die Grundeinkommensbezieher schlechter behandelt werden als bei uns in Deutschland die Studierenden? Und Studierende bei uns in Deutschland werden so behandelt, zur Zeit, das war schon bei mir so, als ich studierte, meine Schwestern, die nach mir kamen, die haben es sehr schlechter gehabt, die hatten teilweise 100% Darlehen, jetzt ist wieder 50% Darlehen, also 50% ist Zuschuss, 50% ist Darlehen. Aber in Deutschland ist trotzdem, das so ist, ist es abhängig vom Einkommen, was man und vom Einkommen der Eltern vor allem. was ja völlig neben der Kappe ist. Ja? Aber es hat natürlich was mit diesen konservativen Familiengedönsgedanken zu tun und damit, dass man die Erbschaftssteuer nicht erhöhen möchte. Aber da können wir ja mal ran. Und wenn man das mal ein bisschen durchdenkt und man würde sowas machen, so ein System, also es würde unabhängig sein vom Einkommen, jedem steht so mindestens dieses 810 oder weiß ich was zu, davon 50% das Darlehen. Sie merkt schon, das kostet nicht besonders viel am Gesamtbeitrag. Das sind Mini-Werte. Und jetzt habe ich überlegt, ja, es gibt ja auch Leute, die sind weder alt noch arbeitslos, melden sich arbeitslos, stellen Arbeitsmarkt zur Verfügung, noch sind sie gerade Eltern in der Elternphase, also ersten 3 Jahre zum Beispiel, oder sind sie Kind, oder noch sind sie krank, noch sind sie in Ausbildung. Was ist mit denen? Und über die reden wir ja immer, wenn wir über Grundeinkommen reden. Die Faulheitsprämie. Ja. Das ist doch, das, was die Leute immer ereifert. Deshalb will ich es mal ein bisschen runterbrechen. Aha. Wir schätzen mal, begründete Schätzung, die Kosten dafür. Ich habe gesagt, also diese Leute, die kriegen eben auch dieses BAföG für alle. Also, das heißt, du kriegst eben nur die Hälfte als Darlehen, die andere Hälfte als Zuschuss. Ja, im Detail, werdet ihr merken, ist nicht so einfach, wie man die Grenzen zieht. Aber mal als Grundgedanke war die Idee. Also das heißt, jeder hat der Sache nach einen Grundeinkommensanspruch. Das ist der Punkt, ein Grundrecht auf ein Grundeinkommen. Die Finanztechnik ist in diesem Fall bei diesen Leuten, der also keine besondere Bedarfslage vorzuweisen hat, der bekommt trotzdem Grundeinkommen, aber die Hälfte als Darlehen. Faktisch ist es ein sogenanntes formal partielles Grundeinkommen, würde man das nennen. So, und jetzt kommt der Haupteinwand. Ja, was ist, wenn jemand dann 4, 5, 6 Jahre Grundeinkommen bezieht und jetzt nicht mehr als wieder Geld verdienen, dann muss er es ja zurückzahlen. Ja, das stimmt. Die Studierenden müssen auch zurückzahlen. Er hat ja ein paar Jahre Zeit gehabt, sich zu erquicken, nachzudenken, auszuruhen. Muss er zurückzahlen oder sie zurückzahlen. Dann kommt aber der härteste Kritikpunkt, der ist der folgende. Ja, da hat jemand vielleicht 30 Jahre dieses partielle Grundeinkommen bezogen und stirbt. Und dann stirbt er einfach mit Schulden. Und die Älteren von uns, die auch schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, haben schon mitbekommen, es gibt auch Menschen, die sterben mit Vermögen. Oder umgekehrt, also auch Vermögen, wir können sterben. Das heißt also, interessante Frage, dann stirbt eben jetzt jemand mit Schulden. Ja, das ist dann eben so. Und die anderen sterben mit Vermögen, da gibt es eine Erbschaftssteuer, wie auch immer, kann man ja ausgleichen. Mir geht es um den Gedankengang. Also hier dieses Modell, ich möchte nicht fehlen, ich bin da sehr immer noch nach wie vor dafür, aber da sonst keiner dafür ist, wird es nicht, vielleicht nicht kommen, aber ich wollte nur als Gedankenspiel, finde ich es interessant, und dann merken Sie aber die Kosten, Sie ahnen schon ganz andere Kostenschätzungen. Vielleicht stimmt es mit diesen 17,5% auch nicht, wir haben das lange diskutiert, auch mit den Kollegen vom DIW, wir haben es aber noch nicht durchgerechnet, dieses Ding. Vielleicht sind es nachher auch 20%, das kann auch sein. Wenn ich natürlich dieses Niveau anhebe, sagen wir auf 1.000 Euro, geht es natürlich nach oben. Oder wenn ich zum Beispiel das Spiel, weil nicht wie die Schweiz macht, 1:2, also Maximalbetrag ist nur doppelt so hoch, sondern wird 1:3, könnte man sich auch vorstellen, dann steigen die Beiträge auch entsprechend an. Hätte ich natürlich auch gerne durchgerechnet. Einfach damit man ein bisschen mehr weiß. Aber dank meiner Freunde aus Kiel bin ich immer noch unwissend und kann Ihnen sie auch nicht wirklich begeistern, sondern Ihnen nur dieses Gedankenmodell vorstellen. Ich muss mal die Uhrzeit im Blick nehmen. Jetzt habe ich noch eine Minute 30 Sekunden. Das schaffe ich nicht ganz, aber ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten. Also nochmal die Grundidee, diese 4 Grundmodelle an die Wand zu werfen, 4 Grundtypen. Und in diesen 4 Grundtypen gibt es eben diese Modelle von Grundeinkommen. Darauf wollte ich heraus. Ja? Also Grundeinkommensmodelle hängen auch mit den sozialen Sicherungssystemen zusammen. Ganz kurz mal eine kleine Evaluationsmatrix, die kann ich natürlich jetzt nicht konkret durchgehen, aber ich will nur, das soll eigentlich dazu dienen, uns zeigen, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Können wir nicht ohne Gedanken hier. Man überlegt Vor- und Nachteile. Sie merken schon bei der Grundeinkommensversicherung besonders viele positive Pluszeichen. Wenn man evaluiert, dann ist man doch in einer guten Position. Ja, dann kann man doch auch seine eigenen Evaluationsideen einfließen lassen. Aber gut, ich will jetzt nicht zu locker sprechen, sondern ich glaube, dass tatsächlich einiges dafür spricht. Jedenfalls im deutschen Kontext, wo eben diese Idee der Sozialversicherung für die Grundabsicherungsrisiken eben eine große Rolle spielt. Und ein Grundeinkommensmodell, was daran anschließen würde, könnte vielleicht einen gewissen Zuspruch bekommen, wenn es Zuspruch findet. Das war so der Gedanke. Aber auch die anderen scheiden nicht ganz schlecht ab. Nur das Thema Grundsicherung, Sie merken schon, das konservative Modell schneidet unter Gesichtspunkt jetzt, wenn man zum Beispiel Armutsschutz anschaut, wenn man Demografiesicherung anschaut zum Beispiel. Das muss ich, all diese Faktoren könnte ich jetzt durchbuchstabieren. Wir kommen in der Diskussion sicher aufs ein oder andere. Ja? Dann schneiden wir ja sehr unterschiedlich ab. Das Grundeinkommensversicherungsmodell erscheint mal bei der Demografie am besten ab. Das ist sogar ein Gutachten der Weltbank, hat es vor ein paar Jahren herausgefunden. Weil eben die breiteste Finanzierungsgesamtheit und die elastischste Ausgabenstruktur. Während die anderen, die sehr gegliederten Systeme natürlich sehr viel mehr Widersprüche, sehr viel mehr verdeckte, dauernd Konflikte produzieren. Aber natürlich kann man sich vorstellen, Sachen auch zusammenzuführen. So war unsere Überlegung, erstmal so erste Überlegung, wie könnte man Modelle kombinieren, Teilgrundeinkommen mit Grundeinkommensversicherung. Das wäre sowas wie dieses Partial Basic Income Grundeinkommensversicherung. Wäre eine Idee, wo man hinkommen könnte, aber so weit sind wir alle noch nicht gekommen. Aber das sind ja Sachen, über die wir nachdenken können. Was es also kostet, ich gehe nochmal zurück zur Ausgangsposition, das Grundeinkommen kostet so viel, wie es eben, halt, ich bin zu schnell gegangen, ich habe nämlich die Fragen schon drunter geschrieben, das hängt ja von den Parametern ab. Die wesentlichen Parameter sind das Niveau, also ist man an der Armutsgrenze oder an der Armutsrisikogrenze, also Pi mal Daumen 50% oder 60%, wesentlicher Parameter. Zweitens die Subsidiarität. Die ist nicht ganz trivial, weil natürlich sagt man, es gibt keine, aber wie geht es um Kinder, weil zum Beispiel je nach den Unterhaltsverpflichtungen wird irgendeine Verpflichtung wird es immer geben, ne? Wie locker auch immer sie gestrickt ist, also Mitversicherung von Partnern, gibt alle möglichen Sondersysteme, also das sollte man nicht gering schätzen. Und der Pauschalisierungsgrad, das ist die Frage, sind die Wohnkosten, sind die Sozialversicherungsbeiträge alle pauschal drin, werden sie separat ausgewiesen, davon hängen natürlich die Kosten auch. Und dann entscheidet die Einbettung in das Steuer- und Sozialsystem wesentlich über die Übergänge zwischen dem Grundeinkommensniveau und dem mittleren Einkommensbereich. Vor allem im unteren mittleren Einkommensbereich. Die oberen Einkommensbereiche sind davon ja ganz unberührt. Die interessiert das gar nicht. Aber die unteren und mittleren Einkommensgruppen sind daran sehr interessiert. Ja? Und können jeweils sehr schnell aufgehetzt werden. Das darf man nicht vergessen. Ich erinnere nur für die Eltern unter uns, Florida Rolf. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Florida Rolf, sage ich nicht. Kennen Sie knapp gar nichts? Ja, das war ein Deutscher, der Florida Rolf. Der hat nämlich den Bild, hat einen riesen Bohai rausgemacht vor 15 oder 18 Jahren. War während Hartz-IV-Diskussion, wo ein Sozialhilfeempfänger in Florida hat sein Sozialhilfe beziehen dürfen. Riesen Bohai. Am Ende stellte sich raus, hatte gute Gründe. Es war ein sehr bescheidenes Apartment. Er bekam kaum mehr als in Deutschland und man sparte enorme Gesundheitskosten, weil er nämlich schwerer Asthmatiker war. Aber da geht es schon los, Sie merken schon. Also das Problem der populistischen Indienstnahme solcher Regelungen sollte man nicht gering schätzen. Also je nachdem, wie Sie das System organisieren, sind die Kosten unterschiedlich. Jetzt habe ich Sie sehr, glaube ich, doch schon ganz schön gestresst, nehme ich einfach mal an. Ich sehe Sie zwar nur so verschwommen, aber vielleicht sehe ich Sie deswegen so verschwommen, weil Sie so verschwommen sind. Ja, der Konstruktivist würde natürlich denken, dass es Sie ja gar nicht gibt. Alles in meinem Kopf. Aber soweit sind wir nicht. Sie sind ja der Auffassung, dass es mich ja gar nicht gibt, sondern ich nur in Ihrem Kopf bin. Gut, lassen wir das mal dahingestellt. Wem nützt das Grundeinkommen? Kommen wir zur Schlussfrage. Wem nützt es? Und dazu eben nochmal die Frage, die wirkliche Nutzen, meine These des Grundeinkommens, liegt nicht in seiner Sozialtechnik, nicht in der genauen Finanzierungsarchitektur, sondern in seiner Matrix. Je mehr Grundeinkommen eine Gesellschaft, umso mehr ist die Gesellschaft für alle. Das ist eigentlich die Botschaft. Deshalb habe ich diesen SDG-Anpunkt am Anfang gebracht. Jetzt würden Sie sagen, ja, Sozialist hier vorne. Nee, ich meine gar nicht sozialistisch. Ich argumentiere eher katholisch, wenn wir nachher theologisch uns nochmal austauschen. Aber ne, ich würde eher sagen, ja, ich meine, je mehr ist die Gesellschaft für alle. Und es hat Gründe, weil wir in einer Zeit sind, in der sie Gesellschaft für alle werden muss. Aus vielen Gründen. Sage ich als Soziologe, sage ich als Kulturwissenschaftler. Und deswegen eine kleine Erinnerung aus einem Buch, was ich mal rausgelesen habe. Habe ich einen blöderweise nicht mitgebracht. Ärgere mich, hätte es gern mitgebracht, aus dem Jahr 86, Sie können es im Internet noch billig kaufen bei Amazon, Restexemplare, das garantierte Grundeinkommen, Bob Rom und ich haben es rausgegeben, 86, mein Gott, vor 34 Jahren, da sah ich echt anders aus. Aber Erich Fromm hat da einen Artikel geschrieben, psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens für alle. Und das haben wir übersetzt, das ist ein Beitrag, der ursprünglich erschien im Buch von Robert Theobald, The Guaranteed Income aus dem Jahr 1968 oder 70. Und dieser Gedanke, den finde ich sehr wichtig. Ich lese doch mal ganz kurz zum Abschluss vor, bin dann schon fast fertig. Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus, was man auf der ganzen Welt am intensivsten in Bauernkulturen beobachten kann. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen psychologisch noch immer in den ökonomischen Bedingungen des Mangels befangen sind. Wenn die industrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen Phasenverschiebung sind viele Menschen nicht einmal imstande, neue Ideen wie die eines garantierten Einkommens zu begreifen, denn traditionelle Ideen werden gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaften haben. Ich finde einen sehr wichtigen Gedanken, 50 Jahre alt, wichtiger Gedanke, über 50 Jahre alt. Deshalb noch was Komplizierteres, nur zum Abschluss, wir sind im Hegeljahr, 52 Jahre Hegels Geburtstag. Was soll der Staat überhaupt? Was soll der Sozialstaat? Und da schreibt er in der Einleitung zur Grundlinie der Philosophie des Rechts. Dies, dass ein Dasein überhaupt Dasein des freien Willens ist, ist das Recht. Es ist somit die Freiheit, es wird überhaupt die Freiheit als Idee. Der Staat soll das Reich der Freiheit begründen. Das hat man ihm oft aberkannt, diesen Satz, aber das ist seine gesamte Philosophie. Es gibt ein schönes Buch von ihm, wo das gerade sehr schön beschrieben ist, von jener Kollegen. Und der wahre Staat ist derjenige, der dieser Bestimmung folgt. Der wahre Sozialstaat ist der, der die Freiheit der Leute sicherstellt. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist eben etwas, was nur geht, wenn ich auch die Freiheit für alle zur Verfügung stelle. Ich kann nicht nur die Freiheit für die Elite, für die Sklavenhalter stellen, ich muss die Freiheit für alle zur Verfügung stellen. Wie macht man das? Indem man die Leute fragt. Die Schweizer haben das auf eine sehr schöne Weise gemacht. Vor 4 Jahren eine Bevölkerungsbefragung, leider mit sehr ungeschickten Vorgaben seitens der Initianten, waren sehr idealistische Initianten, schlugen ein Grundeinkommen von knapp 3.000 Franken vor, während die Grundrente bei 1.080 Franken liegt. Da haben die Schweizer schon gedacht, wo kommt denn das Geld plötzlich her? Vielleicht von Deutschland. Naja, haben sie so blöd sind auch nicht. Deutsche sind ja auch Geizhälse. Also haben sie dann nur schon knapp 30% dafür gestimmt. Aber immerhin, es war eine rege Diskussion, sehr interessante Diskussion in der Schweiz. Und ich glaube, diese Diskussion muss geführt werden, mit guten Modellen, mit vernünftigen Modellen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich jetzt 1 Stunde, 7 Minuten und jetzt fast 30 Sekunden Zeit genommen haben, mir zuzuhören und gleich mit mir in Diskussion einzutreten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.